ARD. SWR Kultur. Forum.
Heute zum Thema Castros Erben, die neue Kuba-Krise. Stundenlange Stromausfälle, kaum fließendes Wasser, dazu die Müllberge in den Straßen der Hauptstadt Havanna. Seit Monaten leben die Menschen auf Kuba im Notstand, seit die Ölblockade der USA das Land von fast jeder Energiezufuhr abgeschnitten hat. Donald Trump sagt, er wolle Kuba befreien, das kommunistische Regime stürzen und damit auch das Erbe des Mannes auslöschen, der diese Woche 100 Jahre alt werden würde. Fidel Castro, Ikone der Linken, als Revolutionär gefeiert, als Diktator gefürchtet, hat Kuba fast 50 Jahre lang regiert und zudem gemacht, was es heute ist. Ein Staat mit bewegter Vergangenheit, aber so scheint es ohne Zukunft. Ist die Zeit des Sozialismus auf Kuba abgelaufen? Kommt die Revolution an ihr Ende? Und was hat Trump mit der Karibikinsel vor? Darüber wollen wir reden in diesem Forum bei SWR Kultur. Mein Name ist Michael Riesel und ich freue mich auf meine Gäste, die Publizistin und Lateinamerika-Kennerin Dr. Hildegard Stausberg, Bernd Pickert, Auslandsredakteur bei der Tageszeitung Taz und der Lateinamerika-Experte Professor Dr. Bert Hoffmann vom GIGA-Institut in Hamburg. Herr Hoffmann, Sie waren in Kuba kurz nachdem die USA ihre Ölblockade gestartet hatten. Das ist jetzt fast ein halbes Jahr her. Wie sieht das Leben, der Alltag auf Kuba heute aus?
Ja, Sie haben es ja schon kurz angesprochen. Wir haben wirklich eine sehr dramatische Situation im Land. Es sind diese ewigen Stromsperren jeden Tag und manchmal fällt auch für das ganze Land der Strom für ein paar Tage aus. Wir haben in einem Teil der Bevölkerung auch tatsächlich Lebensmittelzugang unterhalb dessen, was ausreichend ist. Wir haben bei ganz vielen eine Gefährdung der Trinkwasserversorgung. Ohne Strom keine Pumpen, ohne Pumpen bekommt das Trinkwasser nicht. Und die UN haben gerade jetzt eben auch vor einer humanitären Katastrophe gewarnt. Das ist alles nicht in irgendeiner Weise aufrechterhaltbar, so wie das im Moment ist. Und trotzdem hat die kubanische Regierung das länger durchgehalten, als sehr viele gedacht haben. Also wir sind jetzt seit einem halben Jahr. In diesem halben Jahr seit dem Sturz der venezolanischen Regierung ist ein einziger Tanker durchgelassen worden von den USA. Und das muss man sich wirklich vor Augen führen. Auch die Schweiz, wenn man den Ölzufuhr unterbinden würde, würde in den Notstand gehen. Das ist eine Situation, die für jedes Land der Welt eine Katastrophe wäre. Und dann kann man danach auch natürlich über all die Fehler reden, die Kuba, die kubanische Regierung gemacht hat, was das Erbe von Fidel ist. Aber es ist wirklich im Moment diese Zuspitzung liegt tatsächlich an der US-Politik.
Mhm. Frau Stausberg, es gibt Beobachter, die beschuldigen die Trump-Regierung, im Fall von Kuba Hunger als Waffe einzusetzen. Ist der Vorwurf berechtigt?
Na gut, Hunger gibt es ja auf Kuba schon seit langer Zeit. Ja, und das Thema Stromsperren, Lebensmittelversorgung, das ist ja defizitär, wenn man so will, seit Jahrzehnten. Und die Möglichkeit der kubanischen Regierung, sich das Geld dafür zu besorgen, das würde ja gehen über dieses Konglomerat Gaesa. Man schätzt ja, dass die zwischen 30 bis 50 Milliarden Vermögen im Ausland haben. Also so ganz ohne Möglichkeiten ist die kubanische Regierung, auch die jetzige, eigentlich nicht. Und insofern würde ich das ein bisschen relativieren.
Herr Pickert, wie sehen Sie das? Geht Trump mit seinem Wirtschaftskrieg gegen Kuba zu weit?
Naja, es ist ganz klar eine völkerrechtswidrige Aktion, was da gerade stattfindet. Ein Land in dieser Art und Weise zu blockieren, wo erkennbar Hauptleidtragende, ähnlich wie es Bert Hoffmann bereits beschrieben hat, die Zivilbevölkerung ist, das ist durch keinerlei internationales Recht gedeckt. Im Übrigen, ich meine, das Seltsame an der Situation ist, die kubanische Regierung hat schon seit Jahrzehnten von einer Blockade gesprochen, der das Land ausgesetzt war, wohingegen man eigentlich von einem Embargo tatsächlich sprechen muss und von keiner Blockade. Jetzt haben wir tatsächlich eine Blockade seit einem halben Jahr. Bert Hoffmann hat es ausgeführt. Und die Wirkung, die man jetzt sieht, und das stimmt eben einfach auch nicht, also Hunger, es gab Armut, es gab Mangel und so weiter, auch die ganze Zeit schon, aber wirklich Hunger, die Gefahr richtigen, echten Hungers, die ist jetzt tatsächlich neu. Und die ist in dieser extremen Form jetzt tatsächlich dieser Aktion der USA zuzuschreiben. Und ich halte das in keiner Weise für gerechtfertigt. Schon gar nicht, wenn erkennbar auch die Trump-Regierung eigentlich keinen wirklichen Plan hat, wo es hingehen soll. Es gibt Gespräche seit ein paar Monaten, direkte Gespräche zwischen beiden Regierungen. Was dabei wirklich verhandelt wird, weiß man nicht. Was man aber vermuten kann, Die Trump-Regierung hat ja nun ein paar internationale Krisen sowohl heraufbeschworen als auch den Versuch gemacht, sie zu lösen. Was man vermuten kann, ist, dass da auch kein wirklicher Plan dahinter steht, wo die Kubaner sich auf irgendetwas verlassen könnten, was vielleicht ausgehandelt wird.
Aber zu dem Thema Blockade müsste man ja hinzufügen, dass sie jederzeit als Auslandskubaner, und da gibt es ja mittlerweile 3 Millionen, und das sind schon die Tüchtigeren gewesen, die gegangen sind, dass die jederzeit ihren Familienangehörigen und Freunden Geld überweisen können, dass das Regime sehr stark von diesen sogenannten Remesas lebt. Sie können direkt an eine Bank in Spanien gehen und können das überweisen. Natürlich kassiert das Regime dafür 4 oder 5%, das wieder natürlich in den Staatssäckel geht. Also das Thema Blockade wird auch in einer Weise ausgeweitet, die so nicht stimmt.
Gut, da würde ich kurz noch unterscheiden. Das eine sind private Gelder. Auslandskubaner können nicht nur Geld überweisen, sondern es gibt Online-Supermärkte, über die die Leute in Miami ihre Verwandten durchaus über Wasser halten können. Aber nicht alle haben Verwandte im Ausland. Das ist wieder ein großes Gefälle, auch entlang der Hautfarbe. Die Schwarzen in der Bevölkerung, die vor der Revolution die Unterschicht weitgehend waren, haben viel weniger Grund gehabt zu emigrieren, haben viel weniger Verwandte im Ausland, haben viel weniger Zugang dazu. Und die professionelle Klasse, die haben das viel eher. Aber selbst diese Überweisungen bringen nicht Strom ins Land und bringen keine Müllabfuhr, die die Müllberge beseitigt, und bringen die Wasserversorgung nicht. Selbst die, die von ihren Verwandten 100, 200, was auch immer an Dollar bekommen im Monat, sind nicht in der Lage, dafür sauberes Trinkwasser, verlässliches Trinkwasser oder Strom zu kriegen. Vielleicht Strom über Solar. Aber das ist alles wirklich Flickwerk. Ein Land, was seit einem halben Jahr einen einzigen Tanker hat, wird nur so ein funktionierendes Stromnetz haben, wenn das eine relativ verlässliche Zufuhr ist. Was stimmt, ist, Kuba hat auch wenig Geld, das zu bezahlen. Okay, aber es gibt mehr Geld, als ins Land kommt. Und es ist auch nicht nur das Öl. Wir haben inzwischen Sanktionen gegen die Häfen. Sprich, auch Hapag-Lloyd, eine deutsche Firma, kann nicht mehr Kuba anlaufen und die normale Containerversorgung gewährleisten. Wir haben 7000 Container im Moment, die in der Karibik an verschiedenen Orten rumstehen, von Kuba gekauft, erworben und nicht nach Kuba kommen mit Waren aller Art, weil Hapag-Lloyd und wie sie alle heißen, nicht mehr die Häfen anlaufen kann, weil die US-Sanktionen so stark drohen, dass sie dann den US-Markt verlieren würden, US-Eigentum verlieren würden und so weiter. Also das ist schon eine sehr, sehr harte Politik, die von den 200, 300 Dollar, die ein Verwandter schickt, nicht kompensiert werden kann, in keiner Weise.
Herr Pickert, und ausgerechnet in diese schwere Krise Kubas, da fällt das Jubiläum des verstorbenen Revolutionsführers Fidel Castro am Donnerstag, am 13. August, wäre er 100 Jahre alt geworden. Neben der üblichen Propaganda des Regimes, was es bei so einem Anlass dann immer gibt. Ist das für die Kubaner ein echter Grund zum Feiern?
Sagen wir mal so, es gibt, glaube ich, keinen Kubaner, der heute über 10 Jahre alt ist, der nicht das Gefühl hat, dass Fidel Castro in irgendeiner Weise eine große Auswirkung auf sein Leben hatte. Und zwar sowohl in Verehrung, in zum Teil auch erzwungener und in der Schule gelehrter Bewunderung, als auch womöglich im Hass und in der Ablehnung und im Grund wegen Fidel musste ich das Land verlassen. Ja, eine Beziehung haben irgendwie alle zu ihm. Es haben sich auch bis zum Schluss diejenigen, die nicht explizite Dissidenten waren, gescheut, ihn einfach nur einen Diktator zu nennen, gescheut, ihn einen Ausbeuter zu nennen. Seine Familienbande, eine Familie ist ja durchaus konstitutiv für die Gayside, von der wir schon gesprochen haben, die Militärholding. Und da gibt es ja Leute auch aus seiner Familie, die damit richtig reich geworden sind. All das zu benennen, ist wahnsinnig schwierig gewesen in Kuba. Man konnte auch ein bisschen sogar Geld damit verdienen, auch im Tourismussektor. Ich war in der Zeit da, als es die Eröffnung gab mit den USA und die großen Kreuzfahrtschiffe in Havanna anlandeten. Und wenn dann die US-amerikanischen Touristen die Altstadt von Havanna fluteten mit ihren ganzen Souvenirläden, dann waren T-Shirts mit Che Guevara und kleine Fidel-Militärmützen durchaus sehr beliebte Souvenirs. Also irgendwie war man ja auch stolz darauf, als so kleines Land jemanden hervorgebracht zu haben, der durchaus Weltgeschichte geschrieben hat. Und das hat er ja.
Das hat er. Herr Hoffmann, Sie sagen, was hinter dem Konfrontationskurs der Trump-Regierung steckt, sei eine Sehnsucht nach Revanche für die Revolution, die Fidel Castro 1959 angezettelt hat. Warum lässt denn das, was damals passiert ist, die USA bis heute nicht los?
Na gut, wir haben ja in den USA tatsächlich nicht nur bei Kuba, sondern auch in anderen Bereichen ein Anknüpfen an die ganz langen Linien das Make America Great Again, das ist in Nord- und Südamerika diese Monroe-Doktrin, 200 Jahre alt. Alle dachten, das ist nur was für Historiker. Und dann kommt die Trump'sche Nationalsicherheitsstrategie und sagt, wir müssen diese Monroe-Doktrin wieder verfolgen, wieder aktualisieren, wieder auflegen. Und die besagt, dass im Prinzip die ganze Hemisphäre, also Nord- und Südamerika, sich entlang der USA orientieren soll, dass da im Prinzip die USA die Vormacht sind und Mächte von außerhalb, europäische, China, Russland, aber auch wirklich Spanien und Deutschland, da bestenfalls die zweite Geige spielen können. Und dass eigentlich es eine Nord- und Südamerika ist, soll ein geschlossener pro-US-amerikanischer Kontinent sein. Und dann gucken sie auf die Karte und dann steht da Kuba als großes Wir nicht im Raum. Und das muss natürlich aus dieser Logik als Symbol fallen. Kuba ist ja nicht nur für die Linke ein Symbol, Kuba ist ja auch für die Rechte ein Symbol mit anderem Vorzeichen. Und für diese harte Rechte in den USA und auch darüber hinaus ist, sag ich mal, die Welt erst wieder in Ordnung, wenn Kuba gefallen ist und wenn man da eine pro-US-konforme Regierung hat. Ich glaube, die symbolische Bedeutung darf man gar nicht unterschätzen. Herr Pickert hat ja gerade gesagt, wie groß die Rolle in der Weltpolitik war, die Fidel Castro gespielt hat. Und das war alles nicht im Sinne der USA. Da ist er mit durchgekommen, dieser Fidel Castro, obwohl es 90 Meilen vor der Küste war. Und da ist eine offene Rechnung, die man sozusagen begleichen möchte.
Frau Stoßberg, Herr Hoffmann sagt, da ist eine offene Rechnung. Beim Sturz von Maduro in Venezuela, da ging es um Geschäftsinteressen, die Kontrolle über die größten Erdölreserven der Welt. Worum geht es beim Kampf um Kuba? Um Ideologie, um Kuba als Symbol, wie Herr Hoffmann sagt?
Das könnte ein Teil der Aspekte sein. Gleichzeitig hat man natürlich in den Vereinigten Staaten mittlerweile weit über 2 Millionen Kubaner. Wir haben einen Außenminister, der kubanische Eltern hat, beziehungsweise einen kubanischen Vater.
Marco Rubio?
Genau, Marco Rubio. Und die historischen und sonstigen Beziehungen sind ja mit und ohne Castro eng, waren eng, werden auch letztlich eng sein, weil man ja, wenn man Metternich zitiert, definiert sich die Geschichte eines Landes ja immer im Endeffekt durch seine geopolitische Lage. Und die geopolitische Lage ist halt in der Nähe der Vereinigten Staaten. Also deshalb wird es einen Versuch geben müssen, zu irgendeinem Ausgleich zu finden. Und ich bin gar nicht so negativ, dass das diesmal nicht vielleicht sogar kommen kann.
Bevor wir in die Zukunft schauen, Herr Pickert, schauen wir noch mal ganz kurz zurück. Als die Revolution 1959 auf Kuba siegte, da war Fidel Castro noch gar kein Sozialist, hat sogar die Nähe zu den USA gesucht. Hätte die Geschichte Kubas also auch ganz anders verlaufen können?
Ja, das ist ja Gegenstand vieler Spekulationen. Er hat es damals zumindest eindeutig gesagt, er sei kein Kommunist. Seine eigene Geschichte, sein Werdegang als Revolutionär spricht auch dafür. Und dass die Feindschaft, die ihm relativ schnell durch die USA entgegenschlug, beziehungsweise nicht ihm persönlich, sondern seiner Revolution, ihn dazu gebracht hat, dann die Nähe und den Schutz auch des damals existierenden sozialistischen Blocks zu suchen. Das ist zumindest eine plausible Erzählung, die man haben kann. Wäre das anders gelaufen, hätte, könnte, wäre vielleicht tatsächlich das alles auch anders passiert. Kuba hat ja dann relativ schnell tatsächlich 1:1 auch in vielen Punkten ein sowjetisches Modell übernommen, sowohl was den Aufbau von Massenorganisationen, die Kontrolle des Staates über diese Organisation, ein Zentralkomitee in der Parteiorganisation, eine Kaderpartei und so weiter angeht. Das ist eigentlich etwas, was zu dem damaligen Zeitpunkt selbst linken Bewegungen und Guerilla-Bewegungen in Lateinamerika nicht besonders nahe war. Und einer kubanischen Mentalität, die ja auch noch anders als vielleicht Südamerika sich auch kulturell wahnsinnig stark immer schon an den USA orientiert hat, liegt eigentlich diese Feindschaft lag überhaupt nicht nahe. Das hätte anders laufen können, vielleicht, aber heute ist das natürlich reine Spekulation,
ehrlich gesagt. Das hätte auch anders laufen können, wenn die Kubaner bzw. Castro und seine Gruppe nach der Mission des Außenministers Herter ein Jahr nach der Revolution nicht das amerikanische Auslandsvermögen auf der Insel verstaatlicht hätten. In dem Moment war der Kriegsfall sozusagen zwischen den beiden Staaten ja gegeben. Also den hat Castro dann schon selber gesucht.
Herr Hoffmann, stattdessen hat Castro dann auf Kuba einen Sozialismus unter Palmen aufgebaut. Mit welchem Erfolg denn? Hat er das Leben der Kubaner besser gemacht?
Das kommt sicher auf die Perspektive an. Ich glaube, man muss vorsichtig sein, alles in Schwarz oder in Weiß zu sehen. Was vorher die wohlhabende Schicht war in Kuba, war es für ganz viele ein wirtschaftlicher Absturz und deswegen sind viele auch ins Ausland gegangen. Auch die Enteignung gab es ja dann. Die werden das ganz anders erlebt haben als ein Zuckerrohrschnitter, der, sag ich mal, sich noch aus der Sklaverei von den Vorfahren herleitet, der das erste Mal das Gefühl hatte, ich bin ein Bürger erster Klasse, wie andere auch. Vorher durfte der in alle möglichen Establishments gar nicht rein. Es gab keine Sozialversicherung auf dem Land. Und der bekam jetzt eine Rente, das hatte er nie gehabt. Oder sie, ja, die konnten dann studieren. Es gab einen sozialen Aufstieg, der völlig unerhört war innerhalb einer Generation. Das sind völlig verschiedene Wahrnehmungen so eines Prozesses natürlich. Und der eine wird so über Fidel denken und der andere so. Ich glaube, das ist so ein bisschen vor die Klammer zu ziehen. Wir haben immer eine Situation gehabt, wo der politische Raum relativ eng kontrolliert war, relativ eng geschlossen war. Gleichzeitig gab es wirklich für einen erheblichen Teil der Bevölkerung eine Art bescheidenes Wohlergehen, das sie vorher nicht kannte. Ja? Und insofern, glaube ich, wird es eine gemischte Bilanz sein. Das ist aber dann auch schon lange her, seit dem Fall der Mauer 89, ist das Land eigentlich in einem Krisenmodus, mehr oder weniger intensiv. Und das ist für nicht nur eine, sondern für zwei Generationen inzwischen ja die Realität, dass sie gar nichts anderes kennen als ein Land im Krisenmodus. Und das wird sich, die werden das nochmal ganz anders bewerten als die ältere Generation.
Frau Stausberg, muss man dazu sagen, dass dieses bescheidene Wohlergehen ja auch durch die finanzielle Unterstützung nicht nur Moskaus gekommen ist, sondern auch letztlich die Zwangswirtschaftsbindungen, die der Comecon hatte. Also ich bin zum Beispiel im Jahre 1968 im Frühjahr in Prag gewesen und habe damals mich unterhalten können mit vielen Leuten. Wurde ja sehr offen dann plötzlich gesprochen. Und da wurde gesagt, um Gottes Willen, was wir da alles importieren müssen aus Kuba, das kommt spät, das ist schlecht. Und gleichzeitig müssen wir unsere guten Sachen den Kubanern zu koordinierten Preisen, die viel höher sein müssen, zur Verfügung stellen. Ich bin 1990 in Kuba gewesen und habe sehen können, wie dann der Zusammenbruch tatsächlich war. Da war ja nichts mehr in den Läden, ja. Und insofern ist der bescheidene Wohlstand, von dem Sie gesprochen haben, Herr Hoffmann, letztlich ja eine außenpolitisch finanzierte Hilfe der Sowjetunion, um sich da ihr kommunistisches U-Boot in der Karibik zu ermöglichen.
Aber aus kubanischer Sicht, auch andere Länder haben die Großmächte gegeneinander ausgespielt und gesucht, wie sie am besten mit Runden kommen. Es gibt auch andere Staaten, die von US-Geldern prima gelebt haben. Mhm. Das ist, sag ich mal, ein begrenzter Vorwurf. 89 brach die sozialistische Welt zusammen. Kuba hatte 85% des Außenhandels mit den sozialistischen Staaten abgewickelt. Die fielen in ein Loch. Das ist völlig ohne jede Frage. Aber erstmal ist es für kleine Länder legitim zu gucken, welche Kuh kann ich melken, meinetwegen. Ja.
Ja, und dann war ja das große Glück, dass die nächste Kuh eben das Venezuela von Herrn Chavez war. Und dann konnten sie ja wieder melken und das haben sie auch fantastisch getan.
Herr Pickert, gerade unter linken Intellektuellen, da gab es viele, die von Castro und von Kuba fasziniert waren. Der französische Philosoph Jean-Paul Sartre ist auf die Karibikinsel gepilgert, genauso wie der Schriftsteller Hans-Magnus Enzensberger. Was machte Kuba damals für Linke aus Europa so attraktiv? War das vor allem der Anti-Amerikanismus?
Ach, Anti-Amerikanismus ist ein Kampfbegriff, den würde ich da nicht benutzen. Aber tatsächlich dieses Bild des David gegen Goliath, was nur sehr bedingt stimmt, würde ich mal sagen. Aber das hat sich natürlich unheimlich durchgesetzt. Das war sehr wirkmächtig. Insbesondere nach der Invasion, nach der gescheiterten Invasion in der Schweinebucht, war das durchaus sehr da. Und man hatte das Gefühl, da verteidigt also wirklich eine Revolution, die man noch dazu, das waren junge Leute, ein Che Guevara halt einen Kultstatus, die rauchten Zigarren und sahen irgendwie auch toll aus. Und sprachen noch intellektuell und Bilder wie, weiß ich nicht, vom Che Guevara, wie er halb nackt im Zelt rumliegt, im Guerillabewehr und Goethe liest, das war natürlich wahnsinnig toll und sehr geeignet für romantische Darstellungen. Für Kubaner hat sich das ja schon immer ein bisschen anders dargestellt. Also viele sagen, und nicht nur, weil sie jahrzehntelang in der Schule immer schwärmen mussten, dass sie so sein würden wie der Che, was der Spruch der Pionierorganisation war, Seremo como el Che, sondern auch, weil sie halt wussten, wie Che Guevara auch in der Guerilla mit Leuten umgegangen ist und welche Hinrichtungen er befehligt hat und übersehen hat. Deshalb nennen ihn ja viele auch einen Mörder und können es überhaupt nicht verstehen, wie er in der Welt zu groß ist. Aber was ich noch sagen wollte, ein Punkt, der sich ja gehalten hat, über den ich mit meinen linken lateinamerikanischen Freunden aus Argentinien und sonst wo immer trefflich streite, ist, dass sie ja sagen, Kuba ist das einzige Land, das seine Souveränität konsequent verteidigt hat. Nur all das, was wir gerade eben auch von Bert Hoffmann gehört haben und was Frau Stausberger für dich zu Recht gesagt hat, spricht ja genau dagegen. Nämlich, es war immer völlig am Tropf. Sie haben gut gespielt, ja, aber es war immer völlig am Tropf und die Souveränität. Und das ist halt etwas, was wir jetzt wirklich brutal sehen. Weil ja, die Blockade, Bert Hoffmann hat recht, wer ein halbes Jahr lang keinen Tropfen Öl mehr kriegt, der hat eine Krise, egal wie gut er aufgestellt ist. Nur Kuba ist eben auch überhaupt nicht gut aufgestellt, wer keine Lebensmittel mehr produziert. Obwohl er es könnte, der ist nicht gut aufgestellt und schon gar nicht souverän. Und das sind tatsächlich Sachen, die sind nicht durch die Blockade oder durch das Embargo oder durch die US-Sanktionen entstanden, sondern durch eine Misswirtschaft im Inneren. Und genau dieses Hauptdings, was Lateinamerikaner dazu bringt, Kuba so hochzuhalten, die Souveränität, das einzige, das kleine Land, was sich so toll verteidigt gegen den bösen Hegemon der USA, genau das ist eigentlich überhaupt nicht der Fall.
Ich würde das schon nochmal relativieren. Souveränität für kleine Länder ist ja immer ein sehr relatives Konzept. Wie souverän ist denn Trinidad und Tobago oder nehmen Sie irgendein Land?
Trinidad und Tobago war aber auch nie wie Kuba. Ich meine, Kuba war ja plus minus 1900, Mitte der 50er Jahre, das Land mit dem größten Verkehrsaufkommen in Lateinamerika. Da gab es mehr Autos pro Kopf als Caracas und Buenos Aires. Also da war ja schon Substanz da in
Kuba. Ja, ja, aber also Kuba war nicht das ärmste Land Lateinamerikas, aber das ungleichste. Wir haben gleichzeitig auf dem Land diese wirklich feudalen Beziehungen in der Zuckerwirtschaft gehabt und Fidels Vater war ja Großgrundbesitzer. Da waren 80 Haitianer angestellt auf dieser Farm und ich habe auch die Hütten besucht, die wieder aufgebauten von denen. Das ist Feudalismus gewesen und in der Hauptstadt Havanna gab es irgendwie Formel-1-Rennen und auf dem Land gab es aber auch gar nichts für die Leute dann. Also das ist der Punkt, der Kuba zerrissen hat. Aber natürlich hat eine Regierung Verantwortung für das, wie ihr Land dasteht. Und das Versprechen der kubanischen Revolution war natürlich, wenn wir gegen die USA entschlossen gehen, dann geht es uns auch besser. Ja, und das sehen wir heute, dass sozusagen das nicht gehalten hat, weil die USA den Kalten Krieg gewonnen haben, nicht die Sowjetunion, aber auch, weil die Regierung sich wirklich viel zu viel auf ausländische Unterstützung verlassen hat und das, was Herr Van Pickert gesagt hat, die Landwirtschaft, das ist verheerend, dass sie sozusagen sich darauf verlassen haben, dass man lieber die Sachen billig importiert, anstatt sie selber zu produzieren. Und das rächt sich jetzt ganz, ganz bitter. Insofern gibt es da auch viel, was eigene Verantwortung ist und auch wirklich sehr viel Versäumnisse. Die ganzen Wirtschaftsreformdiskussionen, die wir hatten. Ich habe 1994, also 32 Jahre her, mit kubanischen Kollegen ein Buch rausgegeben, Wirtschaftsreformen in Kuba, diese Debatte, die sind abgemeiert worden, die sind des Landes rauskomplimentiert worden, ja. Wollte man nicht hören. Das war viel gangbarer im Land, würde es heute sicherlich sehr viel besser gehen, wenn man einen kontrollierten Reformweg gegangen wäre, der anstatt jetzt unter dem Druck dieser Belagerungssituation, jetzt machen sie eine Reform pro Tag quasi, aber was nutzt jetzt das alles, wenn man gar kein Benzin hat, um Waren vom Land in die Stadt zu bringen, um keinen Strom und alles. Also das ist schon sehr, sehr bitter, wo auch die kubanische Regierung die Verantwortung für die Versäumnisse trägt.
Mhm. Frau Stausberg, wie viel Castro steckt eigentlich heute noch in Kuba?
Das ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall steckt bestimmt in den Leuten, die dem Regime nahestehen, also die ganzen Militärs, dann die ganze Struktur von diesem Wirtschaftskonglomerat Gaesa. Das läuft zwar ökonomisch ganz anders, aber das lebt natürlich davon zu sagen, wir wollen alles in unseren Händen behalten. Wir wollen das Monopol behalten. Wir wollen entscheiden. Und ich finde vor allen Dingen diese Geschichte in den 90er Jahren, da ist es wirklich dann böse schiefgelaufen. Weil da hätte man einige Reformen machen können, wichtige Reformen machen können. Und das ist nicht gekommen, weil dann Ende der 90er Jahre Chavez ante portas war und das vor allen Dingen mit Castro so verändert hat, dass es nicht mehr nötig war. Da ist wieder der einfachere Weg gesucht worden. Vorher hatte man die Sowjetunion und dann hatte man Venezuela.
Und Herr Pickert, ist das der Grund für die Stabilität des Systems? Weil man kann sich ja schon fragen, 1989, die große Sowjetunion bricht zusammen, aber das kleine Kuba ist immer noch da.
Naja, was ist denn noch da? Also ein paar Millionen Kubaner jedenfalls nicht mehr, die seitdem das Land verlassen haben. Eine Gesundheitsversorgung, die tatsächlich ja mal vorbildlich war, für alle zur Verfügung stand, ist leider nicht mehr vorhanden, weil es weder Ärzte noch Medizin gibt in den Krankenhäusern, noch Energie. Ausbildung, wie sie auch mal vorbildlich war, mit einem unglaublich hohen Bildungsgrad, auch von Bevölkerung, die nicht aus einem bürgerlichen und akademischen Elternhaus kam, ist auch nicht mehr da, weil die Lehrer nicht mehr da sind, weil die Professoren nicht mehr da sind. Also was ist denn da noch da von dem, was man da verteidigt? Das ist, ich sage das mit ganz großem Bedauern, ehrlich gesagt, weil ich mir wahnsinnig gewünscht hätte, rechtzeitig eine Reformwilligkeit, die auch in der Lage ist, ein bisschen eigene Macht in Frage zu stellen, auf der kubanischen Regierungsseite zu erleben, die da noch etwas zu verhandeln gehabt hätte und nicht in dieser Situation stecken würde, in der sie jetzt ist, wo man eigentlich nichts mehr verhandeln kann und Konditionen eigentlich sind, naja, der alte Spruch war Sozialismus oder Tod. Heute ist es, ich weiß gar nicht was, oder Tod, aber jedenfalls Elend. Das ist ja nichts Schönes in die Situation, in der man gerade ist. Und es gibt auch überhaupt keine Chance, da wieder hinzukommen. Also sich ein System vorzustellen, was jetzt tatsächlich noch in der Lage wäre. Sie haben jetzt 170 Wirtschaftsreformen verabschiedet. Viele davon wären sie vor 10, 12, 15, 20 Jahren gekommen, hätten vielleicht wirklich dafür sorgen können, dass man das, was absolut erhaltenswert war von dieser Revolution, hätte erhalten können. Heute leider nicht mehr.
Ja, Hoffmann, Herr Pickel hatte gerade von den Reformen gesprochen, die die kubanische Regierung angekündigt hat. Manche nennen sie historisch. Die Devise lautet weniger Staat, mehr private Investoren. Hat Herr Pickel recht? Werden die an der Situation nichts mehr ändern? Wird das nicht mehr besser auf Kuba?
Wir haben ja alle keine Glaskugel. Die Situation im Moment ist unglaublich verfahren, gerade auch, weil die Feindschaft der USA klar ist. Also für Trump und Rubio ist schon irgendwie eine ganz andere Situation, als wir mit Obama hatten. Da ist im Prinzip keine Unterstützung für einen Reformweg von innen. Gleichzeitig gibt es auch Gegenkräfte. Also Frau Stausberg hat die Kubaner, die ausgewanderten Kubaner angesprochen. Die sind alle gegen Castro und so weiter und so fort, aber die wollen nicht, dass Großtante Oma, wer immer von ihnen noch auf der Insel ist, wirklich in eine humanitäre Katastrophe gehen. Ja? Also dieses Szenario des immer weiter Erdrosselns machen die irgendwann auch nicht mit, wenn es nicht eine Perspektive gibt, dass es doch dem Land auch wieder eine Zukunft gibt. Ja. In den USA sind die Kräfte ja auch geteilt. Ja. Wir haben ja die Exilkubaner, wo Alteigentümeransprüche wichtig sind und so weiter. Aber wir haben auch ganz viele US-amerikanische Business-Interessen, die einfach, hey, die Reisbauern, die wollen Reis verkaufen. Die sagen, warum verkaufen wir unseren Reis nicht nach Kuba? Macht es doch möglich. Also insofern ist auch noch nicht ganz klar, wie das ausgeht, wenn dieses Patt, was wir im Moment haben, wir haben ja keine Verhandlungen mehr wirklich, wir haben ja seit einem halben Jahr diese Konfrontation offen, wenn sich das nicht so oder so auflöst, sondern immer weiter verlängert, dann kann es auch dazu kommen, dass die USA sich mit einer kubanischen Regierung arrangieren, die aus der jetzigen hervorgeht, ohne dass es eine Demokratie gibt. Wir haben auch in Venezuela keine Wahlen. Die venezolanische Oppositionsführerin ist nicht von den USA gefördert. Also die sind ja nicht demokratische Überzeugungstäter, sondern Interessenvertreter. Ja. Und wir haben jetzt schon eine Situation, dass die USA mit ihren Sanktionen zum einen das Regime trifft, zum anderen aber vor allem die anderen europäischen, kanadischen, lateinamerikanischen Konkurrenten raushaut. Die spanischen Hotelketten mussten alle schließen, mussten alle dicht machen und Sheraton, Marriott und Hilton stehen Schlange, die zu übernehmen. Die eine Kupferbergbaumine haben die Kanadier als Joint Venture betrieben, sind rausgezwungen worden von den USA und ein ganz enger Trump-Vertrauter hat jetzt da über die Hälfte der Aktien gekauft für ein Apfel und ein Ei. Und wird die mit Gewinn weiterverkaufen und dem ist auch letztlich völlig egal, ob es da freie Wahlen in Kuba gibt oder nicht. Also wir haben schon eine sehr, sehr zynische US-Politik, die sich im Prinzip auch durchsetzen kann. Wir wissen es nicht genau, wie es ausgeht. Es kann auch militärisch werden. Es kann alles ganz schrecklich werden. Ich persönlich hoffe natürlich, dass es doch noch zu irgendeinem sanften Landung kommt, dass Kuba sicherlich ein ganz anderes Kuba wird. Das Kuba von 1959, das bringt niemand zurück.
So. Nun muss man natürlich dazu sagen, dass gerade Europäer, wie zum Beispiel die Spanier, in Kuba Besitz erworben haben, der früher in amerikanischen Händen war. Und seit diesem Helms-Burton-Gesetz aus dem Jahre 1992 stand fest, dass die Amerikaner gesagt haben, egal wann, wir werden darauf bestehen, dass das zurückgegeben wird. Also ja. Wenn man als spanische Hotelkette da sich ehemals amerikanischen verstaatlichten Besitz, also enteigneten Besitz, eigentlich unter den Nagel gerissen hat, mit Billigung der kubanischen Regierung, wusste man, was man tat. Ja.
Also das muss man schon. Es sind alle Hotels, die vorher keinen Besitzer hat, genauso betroffen. Es ist der Hafen von Mariel und der Hapag-Lloyd hat nicht mit altem Besitz und sowas. Es geht gegen alle. Und diese kanadische Firma, diese Bergbaufirma, die nun von Apple und ein Ei verkaufen musste, der neue Besitzer hat auch kein Interesse, das dem Alteigentümer zurückzugeben. Ja, das ist ein Trump-Vertrauter, der daraus Geld machen will.
Da stimme ich hinzu. Nur, sag mal so, das Ganze wird irgendwann mal, egal wie es kommt, wenn da was ins Rutschen kommt, wird es zu einem ungeheuren Kampf der Juristen untereinander kommen. Dann wird Kuba wirklich ein Fall sein für Heerscharen von Juristen, die eine oder die andere Situation haben, weil eben diese Altansprüche von den Amerikanern auch immer wieder bekräftigt worden sind. Und die sind da.
Es gibt Alteigentümeransprüche, die Kuba auch anerkennt. Das sind sozusagen die US-Firmen, die zum Zeitpunkt der Enteignung US-Firmen waren. Da gibt es eine Claim Settlement Commission. Das ist im Prinzip regelbar. Was das Helms-Burton-Gesetz, was Sie gesagt haben, angesprochen hat, hat es nochmal dramatisch verändert, weil es all die Ansprüche von Kubanern, die als Kubaner enteignet worden sind und dann 20 Jahre später die US-Staatsbürgerschaft angenommen haben, als US-Ansprüche reklamiert. Und das ist gegen jedes internationale Gesetz. Das gibt sozusagen keinerlei Präzedenzfall, dass das geht. Nachträglich, es gilt immer, was zum Zeitpunkt der Tat war. Und das ist schon eine große Willkür, die USA, und die macht diese Situation so verfahren. Und das geht vielleicht bei Industrieunternehmen oder sowas, aber es geht auch um das Wohneigentum und da wohnen andere Leute jetzt drin. Das muss anders geregelt werden als durch die teuersten Juristen. Das muss politisch gelöst werden.
Ich finde es aber interessant, weil das Helms-Burton-Gesetz ja angesprochen wurde. Wir haben ja die Situation gehabt, dass Barack Obama zu seiner Zeit tatsächlich versucht hat, unter dem Motto, wir haben 50 Jahre lang den gleichen Ansatz gegenüber Kuba gehabt, haben nichts damit erreicht, zumindest nicht in der Richtung, die wir wollen. Also lass uns was anderes versuchen. Und hat die Öffnung versucht und ist tatsächlich bis an die Grenzen dessen gegangen, was er aufgrund des Bestehens der Gesetze, und das ist das Helms-Burton-Gesetz und ein zweites Gesetz, die beide Embargo und Sanktionen regeln und als Gesetz eben nicht von dem Präsidenten per Dekret zurückgenommen oder verändert werden können, hat so weit wie möglich versucht, das auszudehnen und tatsächlich ja in diesem Zeitpunkt Veränderungen auf der Insel bewirkt. Die Öffnung war ja spürbar. Es kam noch ein bisschen bevor die Öffnung dann verkündet wurde, 2014, gab es auf Kuba aber schon in Vorbereitung dessen das sogenannte neue Immigrationsgesetz, was es Kubanern erstmals möglich machte, ohne eine explizite Ausreiseerlaubnis ins Ausland zu reisen und wieder zurückzukehren, im Ausland einen Pass verlängern zu lassen, einen kubanischen Pass. Also was eine ganz andere Verbindung zwischen Kuba und der Exil-Community, die es ja auch damals schon gab, sowohl in den USA als auch in Spanien und anderen europäischen Ländern, geschaffen hat, was wirklich viel verändert hat. Auf der Insel selber, ich habe vorhin schon die Kreuzfahrtschiffe angesprochen, die US-amerikanischen, aber es war ja nicht nur der Tourismus, der was verändert hat. Plötzlich auch, dass eine ganz andere Kommunikation, Zugang zu anderen Informationen da war, ein ganz anderer Austausch da war, ganz andere Diskursebenen plötzlich stattfanden. Das alles hätte Veränderungen bringen können auf der Insel, wäre es weitergeführt worden. Donald Trump 2016 bei seinem ersten Amtsantritt hat das alles zunichte gemacht und diese Sanktionen sogar noch mal verschärft gegenüber dem, wie es vor Obama war. Und dadurch ist dieser Prozess komplett zum Erliegen gekommen, damals extrem schade. Gut, Trump schert sich nicht um Recht und Gesetz. Das merkt man im eigenen Land und das merkt man international. Aber selbst für ihn und für die Zukunft wird die Existenz dieser Gesetze tatsächlich noch eine Schwierigkeit geben, weil es immer die Möglichkeit gibt für interessierte Seite innerhalb der USA zu sagen, stopp, halt, so weit und nicht weiter. Hier gibt es ein Gesetz.
Mhm. Frau Strausberg, der Außenminister der USA, der schon angesprochene Marco Rubio, der hat Kuba vor kurzem als, Zitat, staatlichen Förderer von Terrorismus bezeichnet, der als, Zitat, Operationsbasis für Russland, China und Iran diene. Geht denn von Kuba tatsächlich eine Gefahr für die Sicherheit der USA aus oder wird da ein neues Reich des Bösen konstruiert?
Inwieweit das jetzt im Moment der Fall ist, angesichts dieser Lage, in der sich Kuba jetzt befindet, weiß ich nicht. Aber dass grundsätzlich Kuba vorher in den letzten Jahrzehnten natürlich mit allen möglichen Guerillagruppen und sonstigen Leuten, die den Vereinigten Staaten nicht wohlgesonnen waren, aktiv, passiv, geheim oder so zusammengearbeitet hat, das steht außer jeder Frage.
Aber Herr Hoffmann, wenn man solche Töne aus Washington hört, heißt das dann eine militärische Intervention der USA in Kuba, die wird wahrscheinlicher? Also stehen die Zeichen möglicherweise doch auf Eskalation?
Das hoffe ich nicht und ich glaube es auch nicht, dass wir eine offene US-Militäraktion auch nicht wie in Venezuela erleben werden.
Weil es quasi vor der Haustür der USA stattfindet?
Ja, weil es ja ganz unklar, was sie erreichen wollen. Also was die USA ja nicht wollen, ist die Insel mit 20.000 Soldaten besetzen und noch die Ampeln in der Provinz statt den Verkehr regeln. Ja, also die wollen ja eine Regierung in Havanna haben, die das übernimmt, die Stabilität und Sicherheit und Ordnung gewährleistet und möglichst halt im Sinne der USA. Ja, also dieses Venezuela-Szenario braucht ja beides. Das braucht einmal die Bereitschaft einer Frau aus der Elite in dem Fall. Und zum anderen muss die aber dann auch diese Person den Militär- und Sicherheitsapparat unter Kontrolle haben. Ja. Und das ist ja nicht gesagt, dass eine US-Militäraktion das in Kuba erreichen würde. Ja. Sie können jederzeit den Präsidenten rausnehmen. Das ist militärisch sicherlich möglich, aber dann haben sie ja gar nichts gewonnen. Das heißt, trotzdem haben wir eine militärische Drohgebärden und alle militärischen Drohgebärden bergen eine Gefahr von Eskalation drin. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir Provokationen der USA haben, wie Verletzung der internationalen Gewässer. Fährt ein US-Kriegsschiff in kubanische Hoheitsgewässer? Was macht denn Kuba da? Greifen die das an? Das wäre der Vorwand für und so weiter. Ja? Diese vermeintlichen Militärbasen Russland, China, was immer es geben mag, dass das eine Bedrohung der USA ist, wie im Kalten Krieg 1962, Raketenkrise, wo sowjetische Atomraketen in Kuba stationiert waren. Davon ist da sowas von meilenweit weg. Ja. Natürlich haben die Militärattachés und natürlich werden in Verbindung halten, aber wir haben keine echte Bedrohungssituation. Das war 1962 anders. Da sind keine Atomraketen in Kuba stationiert. Aha, wir haben einen US-Militärstützpunkt in Guantanamo Bay. Das ist auf kubanischem Gebiet, das ist kubanisches Territorium, von den USA besetzt, immer noch ein US-Militärstützpunkt. Könnte Kuba im Zweifelsfall, wenn sie angegriffen sind, eine Kanone auf dieses Gebiet abschießen? Das sicherlich. Ja. Also du kannst alles konstruieren als Bedrohung. Aber dieses Narrativ der USA, das ist ein völlig failed state, der gar nichts, aber gar nichts, aber gar nichts mehr auf die Reihe kriegt, aber gleichzeitig eine Riesenbedrohung für die USA ist, da geht ja was nicht auf.
Aber in den letzten Jahren ging es ja immer darum, ist Kuba von den USA gelistet auf der Liste derjenigen Staaten, die den internationalen Terrorismus unterstützen oder nicht? Die Geheimdienste haben Kuba da schon lange, lange, lange runtergenommen gehabt und Barack Obama hat es dann schließlich auch gemacht. Donald Trump hat ohne einen einzigen Hinweis darauf, was denn sich geändert haben könnte an der Situation, Kuba wieder draufgesetzt und das ist ja eine Voraussetzung für dann wiederum bestimmte Sanktionen und andere Verfahren. Nur dass heute tatsächlich Kuba noch irgendeine Bedrohung darstellt, nicht mal für US-Interessen in der Hemisphäre, würde ich sagen, geschweige denn militärisch für irgendwen, das ist wirklich Unsinn.
Obwohl man doch gesehen hat, dass Kuba den Staatsterrorismus in Venezuela aufgebaut, unterstützt hat und dass der Präsident, den sie dann da über Nacht abgeholt haben, von kubanischen Sicherheitskräften beschützt worden ist. Also das war schon ein Beweis dafür, wie die Kubaner gewusst haben, in Venezuela mitzumischen, damit das Land auch auf ihrer Seite bleibt. Ich glaube, man sollte sich mal überlegen, was eigentlich diese Militärkaste, denn das sind ja mehr als ein paar Offiziere, was will die Militärkaste, was für eigene Interessen hat die? Wie will die wirtschaftlich weiter ihre Vorteile erhalten? Ob man in diesem Thema ein bisschen negoziieren kann, also verhandeln. Und ja, ich persönlich bin auch gar nicht so unglücklich über die Tatsache, dass die Amerikaner einen Außenminister haben, der letztlich sich ja verdammt gut in der kubanischen Situation auskennt. Also ich glaube, dass der schon alle Seiten kennt und weiß, was gegebenenfalls da vielleicht noch zu machen wäre. Mal gucken.
Herr Hoffmann, die USA halten ihre Ölblockade aufrecht. Der wirtschaftliche Niedergang Kubas wird sich fortsetzen. Dann ist die Frage, wie lange kann Kuba dem Druck noch standhalten? Und wir Europäer, wir schauen dem tatenlos zu.
Ja, Das ist tatsächlich ein bisschen bestürzend. Also erstmal, ich war im Februar da, ich habe auch mit vielen Leuten, auch mit meinen Kollegen an der Uni dort gesprochen und kaum jemand hätte gedacht, dass wir im August sitzen und in Kuba immer noch Taxis fahren. Kuba hat sich länger gehalten als damals gedacht und ich denke, es wird sich auf diesem dramatischen Niveau aber auch weiter eine ganze Weile halten können. Die Elite ist in Kuba relativ geschlossen, weil sie viel gemeinsam zu verlieren haben. Mhm. Es gibt keine wirkliche Perspektive, dass die USA sagen, hey, Reformweg, die und die Bedingungen, die sind auch für euch lebbar. Was Frau Strausberg gesagt hat, das wären ja Ansatzpunkte. Was will das Militär? Die wollen als Militär institutionell erhalten bleiben. Die Generäle wollen weiter Generäle bleiben. Die wollen auch ihre wirtschaftlichen Einflüsse haben. Aber ob sie die mit einem spanischen Unternehmen haben, mit einem US-amerikanischen Unternehmen, da können sie flexibel sein. Aber denen müsste es Zusicherung geben. Denen müsste man sagen, am Tag danach seid ihr weiterhin ein anständiges kubanisches Militär. Und diese Zusagen gibt es aber nicht. Es gibt niemanden, der im Prinzip in der Verhandlung sagt, okay, was immer jetzt mit vielen Bauchschmerzen unterzeichnet, das hätte dann Bestand, weil niemand, auch ein Rubio, kann nicht versprechen, dass zwei Tage später nicht Trump das nächste rausposaunt, I can do with Cuba anything I want. Und dann jeder, der in der KP war, seinen Posten los ist und so weiter. Hm. Also es gibt keine verlässliche Zusicherungsbasis. Das verhindert Verhandlungen. Es macht Verhandlungen unglaublich schwer. Und wenn es die nicht gibt, wenn, sag ich mal, einer der Verhandlungsführer auf kubanischer Seite ist ja der Enkel von Raúl, ja. Der ist ein pragmatischer Mensch, der will nicht im Schützengraben sterben. Aber er will auch nicht Opa den USA ins Gerichtsverfahren ausliefern und er will nicht selber der Nächste sein, der dann ausgeliefert wird. Mhm. Ja? Insofern müsste es Zusagen geben und das ist eine Riesenversagen der US-Regierung, dass sie nicht mehr glaubwürdig sind. Niemand in den USA kann das glaubwürdig eigentlich geben, weil es so erratisch ist. Das macht es sehr, sehr schwierig. Mhm.
Die USA sind nicht mehr glaubwürdig und Europa, Herr Pickert, Frau Strausberg, wie sollte sich die EU in diesem Konflikt verhalten? Haben wir überhaupt irgendeine Möglichkeit, um Einfluss zu nehmen, irgendeinen Hebel?
Also die EU bzw. die europäischen Staaten, das muss ja gar nicht mal die EU als Staatenverbund sein, haben im Moment, glaube ich, genügend andere Konflikte, die sie priorisieren, immer mit den USA, siehe Iran-Krise, siehe Nahost. Und siehe Zollstreit, um da von Kuba erstmal die Finger zu lassen gerade. Das ist sehr bedauerlich tatsächlich, weil wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, meiner Ansicht nach, dass US-Verhalten eindeutig völkerrechtswidrig ist und man eigentlich da auch eine Verantwortung hätte als Verbündeter der USA, da was zu machen. Wird aber gerade nicht passieren. Zu der Frage auch, was hält sich denn in Kuba? Man fragt ja dann immer, wie lange kann sich die Regierung halten? Wir werden in diesen Tagen einen Text meines Kollegen Knut Henkel publizieren, der mal geguckt hat, wer hat denn eigentlich noch Ressourcen tatsächlich? Und die Stasi zum Beispiel, die kubanische Stasi, die hat sie noch. Also die Repression funktioniert. Es gibt nach wie vor, wenn man den Mund aufmacht, eine Vorladung. Und man wird 4-5 Stunden festgehalten. Und womöglich steht auch immer noch eine Polizeipatrouille vor der Tür an bestimmten Tagen, sodass man als bekannter Dissident nicht vor die Tür darf. Das, dem steht nicht entgegen, dass manche bekannte Dissidenten wie Luis Manuel Alcántara aus dem Movimiento San Isidro, der jetzt für ein paar Jahre im Gefängnis saß, jetzt gerade freigelassen und ausreisen durfte. Aber tatsächlich, die Repression funktioniert. Und die Leute haben viel zu wenig Zeit auch, weil sie sich darum kümmern müssen, wann gibt's Strom, wann kann ich mein Handy laden, habe ich ein Internet, wann kann ich Wasser bunkern, weil es das demnächst wieder nicht gibt. Viel zu wenig Zeit auch, um sich um irgendwelche Sachen wie politische Organisation zu kümmern. Insofern, das Regime, glaube ich, kann sich noch ziemlich lange halten. Nur angenehm ist da nichts mehr.
Mhm. Frau Strausberg, die Repression funktioniert noch. Was heißt das für die Zukunft des Regimes?
Im Endeffekt hängt natürlich vieles davon ab, wie es wirtschaftlich weitergeht. Also wenn sich da eine gewisse Stabilisierung einstellt, könnte das Regime sich scheinstabilisieren. Gleichzeitig muss man gucken, wie die Dinge in den Vereinigten Staaten weitergehen. Ich bin gar nicht so negativ, weil Kuba an sich ja so viel zu bieten hat. Und überlegen Sie mal, 3 Millionen Kubaner mit guter Ausbildung und viel Geld sitzen in den Vereinigten Staaten, die würden auch ihr Geld sehr interessiert oder interessant vielleicht in Kuba selber anlegen. Da würde es der Insel auf einmal wieder anders gehen. Also sagen wir mal positiv. Gucken wir mal, dass es möglichst nicht in irgendeinem Bürgerkrieg endet und irgendeine wie geartete Lösung da entstehen kann. Ich glaube, dass das durchaus denkbar ist.
Vielen Dank. Castros Erben, die neue Kuba-Krise, das war heute unser Thema im Forum bei SW Kultur. Mit dabei Professor Bert Hoffmann vom GIGA-Institut, die Publizistin Hildegard Stausberg und Bernd Pickert von der TAZ. Am Mikrofon war Michael Riesel.